Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Mein Gast ist Markus Hofer, Abgeordneter der NEOS und Sprecher für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und den Standort. Als einer von denen, die sich beruflich mit den ganz großen Fragen beschäftigen, wie geht's unserem Wirtschaftsstandort, woher kommt das Geld, wohin fließt es, warum bleibt oft vielleicht das Gefühl, ist es immer ein bisschen zu wenig da oder es wurde nicht genug investiert? Du kannst die Antworten dazu geben, lieber Markus, schön, dass du da bist.
Liebe Tina, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder mal bei dir sein darf, vor dem Mikrofon, und freue mich schon auf deine Fragen.
Ja, dann lass uns zum Einstieg mal die Grundlagen klären, vielleicht das Wort Budget. Hat jetzt nicht automatisch Partypotenzial, muss ich vielleicht sagen. Oder kommt vielleicht auf die Party an. Aber in Wahrheit wird dort ja festgelegt, was einem Land wichtig ist. Wenn man es jetzt herunterbricht, dann ist das Budget ja die Politik in Zahlen in Wahrheit. Dort wird entschieden, wofür Geld da ist, worauf verzichtet wird, welche Richtung ein Land einschlägt. Wenn du das ganz einfach erklären müsstest jetzt mal für uns, was wird da eigentlich verhandelt und warum ist das politisch ja auch ein Schlüsselmoment?
Ja, dann nimmst du natürlich mal Catchline, weil das Politik,
excusez-moi.
Genau, Budget ist Politik in Zahlen ausgedrückt, ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Zu verstehen, wir setzen unsere Prioritäten gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch immer mit dem, wie viel Geld man dahinter auch steckt. Nicht jede politische Maßnahme ist teuer und braucht Geld, aber viele sind es. Und das ist die Ausgabenseite. Und auf der Einnahmenseite ist es ja auch so, dass wir uns als Gesellschaft überlegen und einigen, wer trägt denn was bei. Und Margaret Thatcher hat ja immer gesagt, there is no such thing as public money. Stimmt halt, irgendwer zahlt ja da rein. Irgendwer trägt dazu bei, dass dann der Staat, wir als Staat etwas ausgeben können. Wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass man sich ein Budget vorstellen muss. Unser System ist immer, wir machen für ein Jahr ein Budget fürs nächste. Da bestimmen wir, wie viel Einnahmen wollen wir bekommen und wie viele Ausgaben wir das geben. Die Einnahmen sind natürlich immer davon abhängig, wie geht es der Wirtschaft, wie viel Umsatz macht denn das Land durch die Umsatzsteuern, wer konsumiert was, wie viel Einkommen ist da, wie viel Gewinne machen die Unternehmen für Körperschaftsteuern. Und die Ausgabenseite wird dann so in schöne Tortenstückchen, wie es dann heißt, also verschiedene Budgetunterposten aufgeteilt, und da steht halt dann drinnen, was bekommt die Untergruppe Sicherheit im Inneren oder das Bundeskanzleramt, und so werden halt alle durchgegangen.
Mhm. Schauen wir uns dazu vielleicht mal die Ausgangslage in Österreich an. Wir hören vom EU-Defizitverfahren, steigender Schuldenquote, engeren Spielräumen. Wenn du das mal ohne Politik-Sprech beschreiben müsstest, wie angespannt ist denn die Budgetlage wirklich?
Ja, man würde so salopp sagen, ist ein Double Whammy, weil wir haben beide Probleme gleichzeitig. Wir haben eine Budgetsituation, die jetzt, dass diese Bundesregierung, wir wollen uns da nicht voll abputzen, aber da haben wir etwas geerbt, wo wir schon tief in der Krise drinnen stecken, wo wir aus einer Zeit kamen, wo Geld abgeschafft war, koste es, was es wolle, wo wir schon aus Krisen gekommen sind, aber man hat in den Krisen dann Budgetmittel freigesetzt, ohne sich die Frage zu stellen, hey, wie kriege ich das irgendwie langfristig wieder unter Kontrolle, wie kann ich das gegenfinanzieren? Das heißt, wir haben diesen Druck der Konsolidierung. Kommen wir später noch dazu, was das ist. Gleichzeitig haben wir wenig Bewegungsspielraum in einem Zeitpunkt, wo es der Wirtschaft nicht sonderlich gut geht, wo wir sicherheitspolitische Herausforderungen haben, wo wir eigentlich Bewegungsspielraum brauchen. Wo wir als Österreich ganz vorne dabei sind, wenn es um die Belastung auf dem Faktor Arbeit zum Beispiel geht, wo wir ganz vorne dabei sind, wie hoch die Staatsquote ist. Also es ist eine fein zu balancierende Waage, wie viel Konsolidierungsmaßnahmen mache ich und wie viel Freiräume schaffe ich und Entlastung kann ich schaffen. Und zweiteres ist uns als NEOS extrem wichtig, dass einfach Konsolidierung ist kein Selbstzweck. Und nein, damit schafft man nicht Partystimmung, und damit schafft man auch nicht, dass die Bierkrüge zusammen clashen auf den Stammtischen. Wow, wir haben wieder 5 Milliarden konsolidiert. Es wird den Menschen erst dann bewusst, wenn wir diese Konsolidierung nützen, um wieder Freiräume zu schaffen, um was zurückzugeben, das wirklich spürbar wird. Und dieser zweite Schritt, der liegt jetzt vor uns.
Ja, dann sprechen wir doch über die Konsolidierung. Du argumentierst da eher, dass sie wieder Spielraum schaffen soll. Warum sollte es in den Verhandlungen also in Wahrheit dann gehen?
Ja, was sind denn Spielräume? Spielräume bedeutet, dass ich schaffe zu entlasten irgendwo. Mhm. Was ist unser größtes Problem in Österreich oder eins der größten ist, dass wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil da, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir eine Stunde in einem Unternehmen einbringen, das so viel teurer geworden ist als noch vor 3-4 Jahren, dass so viel teurer ist als in vielen anderen Ländern, dass es einfach für den Standort schwierig ist, hier erfolgreich zu wirtschaften. Und deswegen dieser ja auch so kalte Begriff der Lohnnebenkostensenkung.
Über die reden wir
natürlich warum
auch.
Ist uns das so wichtig? Weil es ein Schritt ist, einfach den Standort stärker zu machen und Menschen zu entlasten und damit uns diesen positiven Momentum nach vorne wiederzugeben. Was ist denn unser Bild von Österreich in 10 Jahren als Wirtschaftsstandard, als Gesellschaft? Was macht denn Spaß, in die Arbeit zu gehen?
Und was macht denn Spaß, in die Arbeit zu gehen?
Ja, ich glaube, dir macht Spaß, in die Arbeit zu gehen. Erstens, wenn du einen Arbeitgeber hast, dem es gut geht. Mhm. Ein Arbeitgeber, ein Unternehmen, das investiert, das Freude daran hat, in Österreich zu sein, unternehmerisch zu sein. Und das Zweite ist, dir wird Spaß machen, wenn du das Gefühl hast, hey, für jede Stunde, die ich reingehe, bekomme ich auch etwas, auch in Geld ausgedrückt, das mir mein Leben verbessern kann. Mhm. Und heute hat weder der eine noch der andere Spaß. Die Unternehmen haben keinen Spaß, weil die Rahmenbedingungen schlecht sind. Die Mitarbeitenden haben wenig Spaß, weil die Steuerquote so hoch ist. Und dort müssen wir Veränderung schaffen. Und diese Veränderung muss gegenfinanziert sein. Was heißt das? Wir müssen uns irgendwo weiter auf den Sparkurs bewegen.
In der politischen Realität ist es ja öfters mal leichter gesagt als getan. So die leichten Einsparungen hat man, salopp gesagt, schon ein bisschen eingesammelt bis jetzt. Jetzt geht es jetzt nicht nur um die low-hanging fruits, jetzt geht es um die großen Brocken. Wie schwierig werden denn deiner Meinung nach so die nächsten Schritte werden? Worauf einigt man sich? Wie kann man sich diese Zeit jetzt vorstellen in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, ich mache mal einen Schritt oder einen Blick zurück. Das erste Doppelbudget, in dem wir jetzt in den Jahren sind, 25, 26. Na, da wurde uns ja durch die Opposition schon gesagt, naja, das ist der erste Stolperstein, an dem wird die Regierung scheitern. Nein, ist sie nicht. Es gab genug Energie, Gestaltungsenergie, dass wir diese Konsolidierung geschafft haben, sogar auf Bundesebene besser sind als der Konsolidierungspfad. Und ja, da waren zum Teil, du hast das als low-hanging fruits bezeichnet, ich weiß jetzt nicht, ob es so
ist, aber ja.
Einzelentscheidungen, die klar sehr rasch Geld freigesetzt hat, wo man Fehler der Vergangenheit korrigiert hat. Jetzt geht es strukturell weiter. Wir machen wieder ein Doppelbudget, das ist auch etwas Besonderes. Ich glaube, das ist das Richtige in einer sehr schwierigen Zeit, wo du Themen angehen musst, Bretter anbohren musst, wo die Späne nicht sofort sichtbar sind. In so einer Zeit ist es gut, wenn wir uns ein bisschen mehr Planungszeitraum geben. Und jetzt kommen die Crunch-Time, die politische Crunch-Time. Jetzt wird wirklich Konzepte reingeworfen, die nicht immer deckungsgleich sind in dieser Koalition. Und wir werden sehr, sehr stark mit Konzepten reingehen, die tatsächliche Einsparungen sind. Dieses Sparen im System, das ist ja so ein, das kannst du jede Woche irgendwo auf eine Zeitungsheadline schreiben, wir müssen mehr sparen im System. Aber wenn du dann reingehst und sagst, was heißt denn sparen im System, dann heißt es meistens ja überall nur bei mir nicht und überall nur nicht in meinem Ministerium. Aber sparen im System heißt für uns, dass wir tatsächlich die Ausgaben des Staates reduzieren, wo sie nicht effektiv sind. Im Förderbereich, im Bereich der Pensionen, da kommen wir sicher auch noch einmal dazu, in der Frage, wie viel öffentlichen Dienst, vor allem in der tatsächlichen Verwaltung, können und wollen wir uns leisten. Und viele dieser Themen mehr, wo es jetzt um das Ringen zu politischen Einigungen geht. Und das letzte große Thema, die Reformpartnerschaft, die uns vielleicht jetzt gar nicht so sehr im nächsten Jahr oder vielleicht noch gar nicht so im übernächsten Jahr die großen Einsparungen bringt, aber wo wirklich die Milliardenhebel sind, die sich die nächste Regierung freuen wird, wenn wir jetzt die Hebel umlegen, dass es dann in den Jahren 30, 31, 32 zu signifikanten Entlastungen kommt.
Ja, an diesem Punkt wird es dann natürlich politisch interessant, kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt jede Partei nur ihre alten Lieblingspositionen verteidigt, wird es natürlich schwierig werden. Braucht es jetzt weniger Lagerdenken und mehr gemeinsamen Realitätssinn? Was glaubst du?
Zuerst braucht es ein gemeinsames Bild der Analyse der aktuellen Lage. So, Englisch sagt man immer Situational Awareness. Wie geht es uns wirklich? Was sind wirklich die Druckpunkte? Wenn wir das geschafft haben, dann wird man schneller zu den Lösungen kommen. ich glaube, heute sind wir zu sehr immer in den Lösungen und die stehen in Parteiprogrammen und da muss man was erreichen und da muss man abtauschen und ausverhandeln. Aber was die erste große Frage, was sind die zwei oder drei Probleme der Menschen in Österreich, die wir lösen wollen mit diesem Budget, dort müssen wir beginnen. Mhm. Und deswegen steht bei uns, jetzt bin ich schon fast mantrahaftig, eben das Thema der Entlastung ganz, ganz oben. Nur so können wir auch Menschen mitnehmen. Es kommt eine nächste Wahl. Wir haben die Verantwortung, uns dann auch zu stellen. Und es wird dann darüber abgestimmt werden, wie sehr die Zustimmung zu den dann wahrscheinlich 5 Jahren oder 4,5 Jahren Bundesregierung ist. Und das werden wir nur schaffen, dass wir dort ehrlich sagen, wählt uns wieder, wenn Menschen gespürt haben in ihrem eigenen Leben, dass es zu einer Entlastung gekommen ist, dass es besser geworden ist für sie.
Du hast diese großen Hebel angesprochen. Wo liegen die im Budget? Wo liegt denn das große Geld deiner Meinung nach? Also dort, wo Reformen vielleicht nicht nur symbolisch wirken, sondern tatsächlich spürbar wirklich auch was verändern können.
Schau, das Schöne an dem Podcast ist ja aber auch die Herausforderung, wenn wir über Budgetpolitik reden. Ich kann dir jetzt nicht eine Excel-Tabelle rüberschieben oder eine Grafik zeigen, die werden die Zuhörer dann nicht sehr schön sehen. Aber wenn wir es uns bildlich einmal ansehen, wo sind die ganz, ganz großen Hebel im Budget? Der größte Hebel im Budget sind die Pensionsausgaben. Mhm. Wir haben uns das große Bild dir anschauen wirst, Zuzahlungen im Pensionssystem, das sind über 30 Milliarden Euro. Worum geht es uns? Es geht uns, dass wir gleichzeitig Einsparungen schaffen und Pensionen sichern. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Das geht nicht ganz zusammen. Aber wenn du strukturell ein Pensionssystem gesünder aufstellst, heute ist es, das hat nicht eine kleine Verschnupfung, die man, wie ich mit einem Neoangin wegbringt heute, sondern die ist nachhaltig krank, das System. Und wenn du dieses System zukunftsfit aufstellst, dann profitieren die heutigen Pensionisten und die zukünftigen, du und ich. Mhm. Weil sonst ist es ein System heute, das eigentlich uns die Zukunft nimmt und wir das mit Milliardenzahlungen machen. Politik ist immer auch etwas erzählen können und dass es ankommt, da glaube ich, dass wir einen viel besseren Job machen müssen, weil heute Änderungen im Pensionssystem immer gesehen werden als ein Angriff auf die heutigen Pensionisten. Genau. Ja. Und ganz im Gegenteil, wir wollen heutigen und zukünftigen Pensionisten ein gutes Auskommen mit dieser staatlichen Pension der ersten Säule ermöglichen. Das sind die Pensionen. Ein zweiter großer, ein riesiger Punkt sind in Österreich Förderungen. Wenn man sich ansieht, was und wie in Österreich gefördert wird, wenn man sich ansieht, wie Direktförderungen, wie viel das ausmacht, dass man da über 12 Milliarden Euro an Fördervolumen haben, dann ist das richtig, dass sich die Fördertaskforce darum kümmert, dass man sich wirklich durchforstet. In einem ersten Schritt machen wir jetzt einmal nur die Bundesförderungen und setzen uns zum Ziel, dass wir dort über die nächsten Jahre 400, 600 und dann 800 Millionen Euro zusätzlich zu dem, was wir schon getan haben, einsparen und dann im Herbst uns noch einmal anzusehen, gemeinsam mit den Bundesländern, wo es denn die Duplikationen gibt, wo es die Doppelförderungen gibt. Das wird dann wieder ein dickeres Brett. Also da müssen wir, glaube ich, den nächsten Bohrer einspannen, weil da braucht es einen ganz frischen Bohrer, dass wir auch dort noch einmal das heben, was an Potenzial da ist.
Subventionen, Stichwort, nicht jede Förderung, die mal sinnvoll war, ist natürlich automatisch das heute noch. Ja. Bei welchen Subventionen würdest du sagen, da sollten wir jetzt wirklich genauer hinschauen, wenn wir jetzt mal nur vielleicht von der Bundesebene sprechen?
Ja. Also ich bin da recht klar darüber, die Zahl, die ich vorher genannt habe, das sind ja nur diese Direktförderungen. Es gibt ja noch den riesigen Bereich der indirekten Förderungen und da sind sehr, sehr viele auch der klimaschädlichen Maßnahmen drinnen. So, jetzt sitzen wir hier Mitte März. Wir haben ein aktuell wirkliches Thema, dass Spritpreise steigen. Wir haben ein aktuelles Thema, dass Gaspreise hochgehen. Und jetzt kommt Markus Hofer und sagt, hey, wir müssen uns die klimaschädlichen Subventionen anziehen. Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir über Budgetpolitik reden, reden wir nicht nur über Tagespolitik, sondern längerfristig. Dass es nicht sinnvoll ist, dass wir in Österreich Themen wie ein Dieselprivileg weiter aufrechterhalten, das uns einerseits viel Geld kostet und andererseits lenkungspolitisch in die falsche Richtung geht. Langfristig, wenn wir nicht ökologischer agieren, wenn wir nicht die Klimawende schaffen, dann wird uns das gesellschaftlich auf den Kopf fallen, aber auch budgetär, weil damit werden wir viel an Strafzahlungen haben und viel an Investitionen leisten müssen, damit es lebenswert in diesem Land bleibt.
Gehen wir von den Einsparpotenzialen vielleicht zu der Frage, wo entlastet werden sollte. Du hast ja schon gesagt, zentrales Anliegen der NEOS ist die Entlastung von Arbeit. Warum ist denn die Arbeit in Österreich aus deiner Sicht immer noch so stark belastet? Wo könnten wir da noch was machen? Du hast vorher schon mal kurz angerissen, möchtest du da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen?
Ja, gern. 2 Stunden, oder?
Du, ich habe Zeit.
Beginnen wir mal mit dem, dass wir uns die Geschichte der letzten 4 Jahre ansehen. Österreich war ja nie ein Niedriglohnland und das ist gut so. Wir wollen ja auch, dass in Österreich mal gut verdient, wenn man arbeitet. Aber was wir immer geschafft haben, ist durch wirklich Produktivität, das heißt Sachen immer verbessern, Hochleistungsland zu sein, dass wir immer besser waren, da gibt es die Lohnstückkosten, so als Vergleich, wie vergleiche ich mich gegenüber den Kosten zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz. Über Jahrzehnte waren wir günstiger in Österreich und innerhalb von 4 Jahren haben wir diesen Vorteil verspielt.
Was war?
Warum? Koste es, was es wolle. Es hat die Inflation getrieben. In Österreich war die Inflation deutlich höher als in anderen Ländern und natürlich waren dann die Lohnabschlüsse auch deutlich höher als in anderen Ländern. So, dort sind wir heute. Und das wird uns jetzt Jahrzehnte beschäftigen, wie wir wieder wettbewerbsfähiger werden. Was ist unser konkreter Vorschlag in einem ersten Schritt? Und jetzt wird es ein bisschen technisch und ich versuche das dann zu erklären, sodass das vielleicht auch…
Jeder verstanden hat.
Nein, jeder.
Fast jeder verstanden hat.
Wir haben in Österreich Zahlen, wie ja einerseits Steuern, Einkommensteuer, du von monatlich auf deinem Lohnzettel, und daneben als Mitarbeiterin zahlst du einen Lohnnebenkostenanteil und auch der Arbeitgeber zahlt einen Lohnnebenkostenanteil. Und ein großer Teil darin ist Zahlungen in der Familienlastenausgleichsfonds.
Über den reden wir natürlich auch noch.
Genau, ab jetzt nehmen wir einen Fluff. Was wollen wir schaffen? Wir wollen schaffen, dass wir einen Teil dieser Lohnnebenkosten, also das, was von deinem Brutto, was dein Arbeitgeber monatlich zahlen muss, dass ein Teil dessen nicht mehr von deinem Lohnzettel aus bezahlt wird, sondern aus dem allgemeinen Budget. Und das ist unsere, wenn wir über Lohnnebenkostensenkung sprechen, sagen wir, wir wollen nichts kürzen, wir werden auch keine Leistungen kürzen. Kann sich immer Leistungen anschauen, ob es noch effektiv und gerecht sind oder ob, aber im Wesentlichen heißt es, das, was heute die Arbeitgeber zahlen, soll in Zukunft aus unserem gemeinschaftlichen staatlichen Budget bezahlt werden. Was ist die Konsequenz? Erstens, es ist wieder attraktiv in Österreich zu arbeiten. Es ist wieder attraktiv in Österreich, Menschen einzustellen. Größenordnung sind 7 Milliarden Euro.
Das ist eine Menge.
7 Milliarden Euro, das ist ein dickeres Brett. Und auf der anderen Seite bedeutet es, wir müssen 7 Milliarden Euro finden, die wir einsparen. Das ist die große Aufgabe, die vor uns liegt.
Dann reden wir doch über den Fluff. Was ist das? Was steckt dahinter? Warum gehört dieses System aus deiner Sicht so dringend reformiert?
Ja, also unter diesem Fluff befinden sich ganz viele extrem wichtige Sozialleistungen, Familienlastenausgleichsfonds. Und das ist ein Sammelsurium an verschiedenen, gut durchdachten großteils Unterstützungsmaßnahmen für Familien in Österreich, wo sich nur die Frage stellt, was hat das mit deinem Verhältnis zu deinem Arbeitgeber zu tun? Diese Leistungen bekommst du auch, wenn du nicht arbeitest. Meistens. Diese bekommst du auch, wenn du nicht in einem Arbeitsverhältnis bist. Das hat eigentlich nichts mit deiner Arbeitsbeziehung zu deinem Arbeitgeber zu tun. Und deswegen soll es auch nicht dort abgeführt werden. Es soll dort abgeführt werden, wo der gesellschaftliche Pott für uns alle ist. Und das ist das staatliche Budget. Dort gehört es hin, daraus soll es finanziert werden und dort sollte man sich dann die Frage stellen, was anderes sparen wir uns, damit wir das finanzieren können.
Bei solchen Reformideen kommt natürlich auch schnell die Sorge auf, was das konkret bedeutet. Sobald man an solchen Systemen rüttelt, kommt unweigerlich die Frage, wer dann am Ende Familienleistungen kürzt. Werden die dann am Schluss gekürzt für Familien? Was antwortest du denn auf diesen Einwand? Wird dann gekürzt?
Die Antwort ist nein. Es wird nur aus einem anderen Topf bezahlt und geleistet.
Was kann man dann sonst dagegen haben?
Ja, du kannst zwei Sachen dagegen haben. Es geht ja darum, es wäre schon lang passiert, wenn das jetzt die alleinselig machen, die Lösung für unser Problem wäre. Was kannst du dagegen haben? Das Erste ist, natürlich musst du andere Sachen sparen.
Ja.
Das heißt, wenn wir uns diese Sachen weiter leisten müssen wollen, und das wollen wir, dann müssen wir andere Themen angehen. Ob das jetzt das Pensionsbeispiel von mir war, der öffentliche Dienst war, die Subventionen und Förderungen waren. Das ist der eine Nachteil. Ich habe mehr Belastung um 7 Milliarden Euro. Das Zweite, und das müssen wir sicherstellen, ist, dass ein Bedenken ist, die sehr stark von Arbeiterkammer und ÖGB kommt, zu sagen, ja, aber dann ist es jährlich in Disposition. Jährlich, wenn ich das Budget verhandelt komme, wie schaffe ich es dann nicht, dass ich jährlich Unsicherheit habe für die Familien, bekomme ich diese Leistungen überhaupt? Mhm. Ich glaube, das ist ein valider Punkt, den man sich ansehen muss, wie man das gestalten. Weil heute, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist in den Lohnnebenkosten, dann wird der Topf automatisch befüllt.
Mhm, ist klar.
Ich glaube, ich sehe das als absolut lösbar an. Ich verstehe aber Bedenken, dass man sagt, hey, vielleicht im ersten Jahr ist es dann da und im zweiten Jahr fangen wir dann an zu kürzen und im dritten kürzen wir noch mehr weg und irgendwann ist es einmal gar nicht mehr da. Mhm. So ein Bedenken muss man ernst nehmen und müssen wir adressieren dann in der Gestaltung.
Hast du eine Idee, wie man diese Sorge nehmen könnte?
Ja, man kann ja bei vielen Sachen, heute in der Pension hast du ja auch einen Bestandsschutz. Du hast ja einen Schutz, dass wir in den Pensionen 7 Jahre im Voraus nichts Wesentliches ändern dürfen. Und wir können ja darüber nachdenken, dass wir auch dort den gleichen Bestandsschutz und sicherstellen. Dann hast du als Österreicherin, Österreicher, in Österreich Lebende immer die Sicherheit, dass du für mehrere Jahre im Voraus Klarheit hast, was kann ich mir denn von diesem Staat erwarten an Leistungen? Gründe ich jetzt eine Familie? Habe ich nicht das Risiko, ich gründe eine Familie und dann nach 2 Jahren plötzlich ist alles ganz anders und mein Familien- und Haushaltsbudget geht sich nicht mehr aus. Also da verstehe ich nicht nur die Bedenken. Ich glaube, dass man es ganz offen und positiv ansprechen soll und dass man eben auch nicht erlauben soll, dass dann die Geschichte erzählt wird, das ist ein Kahlschlag im Sozialsystem. Mhm. Braucht viel Kommunikationsaufwand. Braucht viel offenes Visier in der Diskussion, aber diese Diskussion stellen wir uns gerne.
Wir haben jetzt über einzelne Baustellen gesprochen, aber worauf muss es denn bei den Verhandlungen insgesamt ankommen, damit am Ende nicht nur gekürzt, sondern auch wirklich klug reformiert wird? Mhm.
Viel Offenheit. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gegenseitig Offenheit haben, dass wir aus den Ideologien rauskommen und dass man auch die Zeit nützt zwischen jetzt und der Budgetrede im Juni des Finanzministers, dass man sich die kritischen und die harten Nüsse zuerst rausholt. Dass wir uns nicht im Klein-Klein zu sehr verlieren, sondern dass wir uns die paar großen Themen rausholen und dort bis zum Ende es durchdenken und auch gemeinsam klar sind, dass wir uns nicht immer beliebt machen werden. Mhm. Das ist, wenn man weiter konsolidieren will und entlasten will, wird es Bereiche geben, wo ich einspare, signifikant einspare. Und da wird es immer Leute geben, die sich als Verlierer sehen.
Ja.
Ist so. Und man sollte das nicht schönreden, sondern man sollte auch das kommunikativ klar adressieren. Wir werden einen guten Weg wählen, wo es keinen Kahlschlag gibt. Wir werden einen guten Weg wählen, wo wir die Sachen uns einsparen, wo einfach zu viel Fett sich angesammelt hat über die letzten Jahrzehnte. Wir werden einen guten Weg gehen, wo wir auch gleichzeitig die Entlastungen schaffen. Wird es einfach? Nein. Sehe ich es als richtige Herausforderung auch für die Regierung, dieses Doppelbudget unter Dach und Fach zu bringen? Absolut. Ich bin überzeugt, dass alle den Willen haben, weiter in Österreich in der Dreierkoalition zu gestalten und deswegen bin ich positiv, wie immer.
Sehr gut. Zum Abschluss würde ich gerne noch was so ein bisschen nach vorne blicken. Wenn diese Budgetverhandlungen vorbei sind, was müsste denn am Ende auf dem Tisch liegen, damit du sagst, das war mehr als politisches Verwalten? Mhm. Oder vielleicht auch was, wo ist die NEOS-DNA?
Genau, ich würde es auch so sehen, wenn man dann jemanden auf der Straße anspricht und sagt, hey, was ist für dich im Budget, Doppelbudget üblich, was? An was kannst du dich erinnern? Dann wird es sicher so sein, dass alle als Erstes sagen, ja, die haben weitersparen müssen. Und das ist richtig. Das wird so sein. Und das ist auch gut so. Wir müssen den Budgetdefizit runterbringen. Das Zweite, so sein, dass die Menschen sagen, Und ja, ich kann mich daran erinnern, die haben auch ein paar Sachen eingespart, was mich eh schon lang geärgert hat, wo wir eh alle gewusst haben, das ist zu viel. Da ist zu viel Staat da. Da ist zu viel Förderungen da. Das wäre mein zweites. Und wenn dann als drittes noch übrig bleibt, dass die Menschen vielleicht erst ein Jahr später sagen, ja wirklich, es ist mir mehr geblieben. Ja wirklich, ich fühle mich entlastet. Und entlastet ist schon ein schönes Wort. Es wurde wie eine Last von den Schultern genommen. Ich glaube, wenn wir die drei Sachen erreichen, dann haben wir einen guten Job gemacht und dann sollten wir uns auch freuen auf die nächsten Wahlkämpfe, weil dann werden die Menschen auch sagen, ja, die haben in einer schwierigen Zeit geliefert. Und jetzt das Richtige tun steht, glaube ich, auf dem dicken Wälzer, der bei mir am Tisch herumliegt, das Regierungsprogramm. Und ich glaube, jetzt das Richtige tun hat vor einem Jahr gegolten, gilt jetzt und wird in ein und zwei Jahren noch immer gelten.
Danke, Markus. Das waren schöne Schlussworte.
Bitte. Danke fürs Gespräch.